Was verhindert tiefen Herzensfrieden? Und die Antwort kann ich gleich geben. Die Herzenstrübungen oder die Geistestrübungen. In Pali gibt es das schöne Wort Upakilesa. Und die Sutta, über die ich heute reden möchte, heißt auch Upakilesa Sutta. In dieser Belehrung gibt es einen interessanten und aufschlussreichen Dialog des Buddha mit drei seiner herausragenden Schüler. Und das Thema ist deren innerer Fortschritt. Auf welchem Wege sind sie gerade, was den Prozess ihrer inneren Transformation angeht? Anders gesagt, wie weit sind sie fortgeschritten im Bereich von innerer Sammlung, Herzensfrieden, Samadhi? Und diese Lehrrede hat auch einen großen erzählerischen Teil, wo es gar nicht um das Thema im engeren Sinne geht, wo aber das spezielle Thema Samadhi eingebettet ist, sozusagen, ohne dass man das erstmal merkt, in eine Gesamtschau der Dhamma-Praxis. Und von daher ist diese Lehrrede, denke ich, für jeden interessant, für den, der sich mit den tiefsten Tiefen der geistigen Entwicklung beschäftigt und für den, der sozusagen das Gesamttableau der Dhamma-Praxis mal eher anschaulich auch mal wieder vor Augen haben möchte. Dem Dialog, über den ich sprach, geht eine längere Vorgeschichte voraus. Und zwar ist das Thema ein berühmt gewordener Streit der Mönche in Kosambi. Wo Mönche zusammen sind, geht es oft nicht anders zu wie bei normalen Menschen. Jedenfalls war das der Fall. An einer Banalität hat sich ein Riesenstreit entzündet. Es kam einmal vor, dass jemand im Waschraum eine Waschschüssel nicht ausgeschüttet hat. Schon war das Problem da, weil es sofort Unterschiede gab in der Interpretation der Ordensregeln. Sofort bildeten sich Parteien pro Sünder und pro derjenigen, die sich dagegen diesen Sünder gestellt haben. Also es ging heftig her, es gab wortreiche, laute, verletzende Debatten. Es ging fast bis zur Tätlichkeit. Muss ich das vorstellen, in einem buddhistischen Orden. Natürlich wurde das dem Buddha mitgeteilt und der, wie es seine Aufgabe war, ist da hingegangen, hat versucht zu schlichten und hat zu ihm gesagt, hört mal Leute, selbst Diebe und Gangster können miteinander auskommen, warum könnt ihr nicht miteinander auskommen? Das war sozusagen die zugespitzte Formel. Aber die Streithähne haben gesagt, ziemlich barsch und unangemessen eigentlich, du meditier doch lieber, kümmer du dich um deinen Kram, wir werden schon mit uns selbst zurechtkommen. Also im Angesicht eines Buddhas eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, muss man sagen. So, der Buddha versucht es nochmal, wieder abgeblitzt. Ja. Er versucht es nochmal, wieder abgeblitzt. Was ist ihm übrig geblieben? Er sagte sich, hier werde ich nicht gebraucht, hier gehe ich besser. Er geht also nochmal auf Almosengang, bringt seine Lagerstatt in Ordnung und verlässt Kosambi. Bevor er aber diesen Ort verlässt, richtet er nochmal sein Wort an die Mönche und das sind eine ganze Reihe von Versen, in denen er nochmal versucht, das Ganze klarzustellen. Ich kann und will die lange Reihe nicht vorlesen, aber ich will zwei bekannte Verse mal rausgreifen, weil die auch Eingang in das Dhammapada gefunden. Der eine bezieht sich konkret auf die Situation. Wenn viele durcheinander schreien, so dünkt sich keiner selbst der Narr. Obwohl die Sangha fällt in zwei, sieht keiner seinen Fehler ein. Das zweite ist ein ganz berühmter Satz. Durch Hass für wahr kann nimmermehr zur Ruhe bringen man den Hass. Durch Nicht-Hass kommt der Hass zur Ruhe. Das ist ein ewiges Gesetz. Das waren die letzten Worte. Der Buddha geht und besucht auf seinem längeren Weg zunächst einen Mönch, der auch bei ihm lernt. Das ist der Bhikkhu Bhaggu. Da ermuntert ihn, wie es so schön heißt, belehrt ihn, fragt, wie es ihm geht und. Und er macht sich auf den langen Weg nach Savatthi. Von Kosambi ist das schon ein ganzes Stück und steuert da den östlichen Bambushain an, wie es so schön heißt. So, und wie er darauf zugeht, kommt der Parkwächter ihm entgegen und spricht ihn an. Der Parkwächter sah den Erhabenen in der Ferne kommen und sagte zu ihm: Betritt diesen Park nicht. Hier sind drei Männer aus guter Familie, die nach dem Guten streben. Störe sie nicht. Also hier haben wir eine erste Charakterisierung dieser drei Bhikkhus, die da zusammenleben. Und der Parkwächter hat so ein Gefühl für die innere Qualität, für den Charakter dieser Männer, die ihn wohl beeindrucken. Und er sagt, stört die mal nicht, die wollen etwas Besseres, die wollen etwas für sich machen. Und in der Übersetzung heißt es, das sind drei Männer, die nach dem Guten streben. Ist ein bisschen neutral formuliert. Wenn man das Pali sich anguckt, heißt das Attakama Rupa, so viel wie ihr eigenes Ich liebend. Ich denke, der Übersetzer hat da so ein bisschen Gefahr gewittert. Das kann doch bei buddhistischen Mönchen nicht sein, dass sie ihr eigenes Ich lieben. Der Buddha lehrt doch Anatta. Und er hat es ein bisschen versucht, glaube ich, in der Übersetzung uns mundgerechter zu machen. Aber ich glaube, wir haben da gar kein Problem, weil der Parkwächter muss ja nicht unbedingt ein Buddhist gewesen sein. Damals war man Brahmane in der Regel oder hatte irgendeine hinduistische Tradition zu eigen gemacht. Und da war das Grundprinzip, dass man Atta anstrebte, dass man das eigene höchste Selbst sozusagen zum Ziel hatte und da die Wiedervereinigung mit dem eigenen wahren Selbst angestrebt hat. Also, das war sozusagen eine erste Charakterisierung. Achtung, das sind Leute, die sind etwas Besonderes. So, Anuruddha, einer der beiden, ist nun in der Nähe, hört das Gespräch und sagt, du, lieber Mann, das ist ganz anders, als du denkst. Das ist ja unser Lehrer, das ist ja Buddha. Der stört natürlich nicht, der ist ja uns willkommen. So, und dann sagte seinen beiden Bhikkhu-Kollegen noch, stellt euch vor, der Buddha ist da, lasst uns ihm entgegengehen. Und das machen sie auch. Sie erweisen ihrem Lehrer entsprechenden Respekt, stellen einen Sitz hin, worauf er sich niederlassen kann, Wasser, um die Füße zu waschen, nehmen ihm die Robe ab, wie sich das so gehört. Nachdem das vorbei ist, eröffnet nun der Buddha das Gespräch. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei euch, Anuruddha. Ich hoffe, eure Ernährung ist gesichert. Ich hoffe, ihr habt keine Probleme, Almosenspeise zu bekommen. Das klingt erst einmal ein bisschen wie so eine Höflichkeitsformel, ne? Ist alles in Ordnung? Aber im Grunde ist es das ja gar nicht. Auch wenn man ein spirituelles Leben führen will, muss sozusagen die materielle Seite des Daseins klar sein. Gerade was die Ernährung angeht und gerade wenn man als Bhikkhu diese Reise macht, weil man ja von Almosenspeise abhängig ist. Und so geht es uns im Grunde auch. Ja, wenn unser Leben bestimmt ist von Sorge um das eigene Ein- und Auskommen, hat man wenig geistige Kapazität, sich um höhere Dinge zu bekümmern. Und wenn der Alltag, der berufliche Alltag, überfrachtet ist, wenn die Belastungen zu groß sind, dauerhaft zu groß sind, hat man auch relativ wenig Kraft, um sich abends oder am Wochenende noch tieferen Dingen zu widmen. Also das ist ein wichtiger Punkt, der ihn anspricht. Aber er sagt oder er bekommt die Antwort, bei uns ist alles in Ordnung. Wir sind gut verpflegt, da haben wir kein Problem mit. So, nächste Frage. Ich hoffe, Anuruddha, dass ihr alle in Eintracht lebt, mit gegenseitigem Verständnis, ohne Streit, wobei ihr euch wie Milch und Wasser mischt, euch gegenseitig mit gütigen Augen betrachtet. Nächste Frage, wie sieht euer Zusammenleben aus? Nicht nur Kontakt nach außen, sondern unter euch drei. Ja. Ist da Streit oder ist da Eintracht? Ist da Freundschaft? Ist da Freundlichkeit? Geht's da gegeneinander? Geht's da miteinander? Und ich finde, da ist ein ganz wunderschönes Bild drin. Milch und Wasser, zwei verschiedene Dinge, die sich aber so mischen, ja, dass daraus wie eins wird. Das ist ein fantastisches Bild eigentlich. Und wir hören, ja, genau so ist es. Wir sind wie eins. Und auf die Frage, seht ihr euch mit gütigen Augen an? Wir würden sagen, seid auch lieb zueinander. Ja? Auch hier die Antwort, ja, bei uns ist das eine wunderbare Sache. Das klingt jetzt sehr einfach, aber im Grunde ist eine gute Gemeinschaft, ein gutes Zusammenleben ein relativ schwieriger Teil der Praxis. Weil da geht es wirklich darum, die Ego-Zentriertheit aufzugeben, den Eigenwillen zurückzustellen, also diese Ego-Nummer nicht immer zu fahren, sondern auch mal zu merken, ja, man kann es auch anders machen. Warum soll ich denn immer meine Meinung durchsetzen? Warum soll es immer nach meiner Hutschnur gehen? Man kann das auch so machen, indem man das eigene Interesse, das einem selbst berührt, sozusagen hinanstellt. Der Buddha sondiert weiter. Was heißt denn das jetzt konkret? Das ist mal ein bisschen allgemein. Und jetzt skizziert Anuruddha die Einstellung, seine persönliche Einstellung zu seinen Mitbrüdern. Ehrwürdiger Herr, was das betrifft, denke ich so. Es ist ein Gewinn für mich, es ist ein großer Gewinn für mich, dass ich mit solchen Gefährten im heiligen Leben zusammenlebe. Also das Grundprinzip, das hier genannt wird für diese Gemeinschaft, ist die wechselseitige Wertschätzung. Dass ich das Gefühl habe, es ist ein großer Vorteil, wenn ich mit solchen gleichgesinnten Menschen zusammenlebe. Alle haben was davon, ich selbst. Und die anderen auch. Und das Prinzip, das dahinter steht, ist natürlich Metta, das Wohlwollen, das universelle Wohlwollen als Grundeinstellung, das sich natürlich sichtbar im Reden und Handeln zeigt, aber auch unsichtbar im Denken, das sich manifestiert, wenn man mit den anderen zusammen ist, aber auch zeigt, wenn es keiner merkt, wenn man sozusagen für sich allein ist, ist trotzdem diese Haltung da. Und da sagt Anuruddha, meine Haltung ist, dass ich eigene Wünsche und Anliegen hinter die der anderen zurückstelle. Zitat, auch schön gesagt, wir sind im Körper unterschiedlich, ehrwürdiger Herr, aber im Geiste eins. Und ihr seht schon, in welche Bereiche diese Lehrrede hineinlugt. Da fängt nicht an, so, wir meditieren. Und das ganze Umfeld der spirituellen Praxis wird hier sozusagen sukzessive dargelegt und in dem Zusammenspiel gezeigt. So, der Buddha bohrt weiter, ich will es jetzt genau wissen, und fragt nach bestimmten Eigenschaften, ob die bei diesen dreien vorhanden sind. Er nennt sie Umsicht, Eifer und Entschlossenheit. Das heißt, er will wissen, wie sich dieses Zusammenleben nun konkretisiert. So, da schildert Anuruddha nur die üblichen Arbeiten, die in so einem kleinen Mini-Vihara anfallen. Er zeigt die Abläufe, wie sozusagen die Tage funktionieren. Also, was immer wieder auftaucht, sie kommen vom Almosengang zurück, dann essen sie, dann teilen sie den Rest des Essens auf, räumen das Geschirr weg, machen sauber, holen Wasser, räumen auf einfach das, was sie gemacht haben. Und, betont Anuruddha, diese Tätigkeiten laufen in gemeinsamer Abstimmung, sozusagen in Harmonie. Wir brauchen da gar nicht lang drüber zu reden. Oft genügt einfach nur ein Blick oder ein Hinweis mit der Hand, so ein Wink und die Sache funktioniert. Ja. Und wichtiger Punkt, er sagt, alle 5 Tage kommen wir zusammen zu einem Dhamma-Gespräch, das die ganze Nacht durchgeführt wird. Ja. Und da haben wir nochmal die andere Dimension von Freundschaft, von Gemeinschaft, die auf der unmittelbar geistigen Ebene wirkt, auf der direkten Ebene des Austausches. Und der Buddha hat sehr empfohlen, sich mit seinen Kollegen, Kolleginnen auszutauschen, damit man nicht in so eigenbrötlerische Auffassungen vom Dhamma kommt, damit man sich auch mal inspirieren lassen kann, wenn man etwas down ist, dass man andere Dinge mal hört, dass man Erfahrungen hört und sich auch mal trösten lässt, wenn es einem nicht gut geht. Kurzer Zwischenschub oder Einschub. Wir sehen an dieser Stelle schon, warum diese Lehrrede so einen langen Vorlauf hat. Ja, Kosambi, da haben die Mönche sich gefetzt und hier wird sozusagen das Paradebeispiel, das positive Gegenbeispiel genannt, wie es auch sein kann und wie es auch besser durchgeführt werden soll. Es soll heißen, dass die zwischenmenschlichen Begegnungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Basis für die geistige Arbeit ist. Denn wo soziale Disharmonie ist, wo Streit ist, wo gegeneinander herrscht, da werden natürlich auch die Kräfte verpulvert, die man sonst wie braucht. Ja. Äußere Disharmonie hat in aller Regel innere Disharmonie zur Folge. Und wenn man den Kern der Lehrrede, nämlich Sammlung, geistige Transformation, Herzensfrieden, sich nochmal vor Augen führt, wird klar, warum hier der äußere Aspekt der Harmonie eine wichtige Bedeutung hat für die innere Harmonie, um die es nachher im Detail geht. Und wenn man so will, interessantes Detail, in Kosambi ging es um eine Waschschüssel, ja, wo Streit entstand. Und hier sagen sie, ja, und im Rahmen unserer täglichen Arbeiten müssen wir auch gucken, dass Waschwasser in der Toilette ist. Dass das alles vorbei, alles da ist und funktioniert bei uns wunderbar. Was ich jetzt sage, ist zunächst mal unspektakulär. Jedenfalls klingt diese Schilderung von Anuruddha unspektakulär, aber trotzdem können wir dieser Schilderung einige wichtige Hinweise entnehmen, die wir auch transportieren können, sozusagen in unser eigenes Erleben. Es geht darum, nochmal zu gucken, wie sieht denn die Lebensweise und die Lebensführung aus? Welche Qualität hat denn das bei denen drei? Der wichtigste Punkt ist die Einfachheit des Lebens. Die äußeren Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen, sind sehr stark reduziert, eigentlich reduziert auf die Grundbedürfnisse des Körpers. Essen, Kleidung, Schlafen, Ausruhen, nicht Medizin und Hygiene. Das ist das, was die brauchen, was sie auch haben. Möglich ist es, weil bei den dreien die Bedürfnisse nach Sinnesbefriedigung so weit zurückgefahren sind, dass die damit zurechtkommen und nichts vermissen. Sie haben innerlich ein so hohes Niveau schon erreicht, obwohl immer noch Übende, dass das Weltliche sozusagen sie nicht mehr wirklich tangiert. Und einen guten Nebeneffekt hat es natürlich, wenn das Leben einfach und schlicht ist, sind auch die vielfältigen Belastungen, die ein normaler Mensch hat, weggefallen, sind einfach nicht mehr da. Das ständige Rackern und Ackern um die tausendlei Dinge, die man braucht, das ist da nicht mehr. Die körperlichen Energien, die geistigen Kapazitäten sind frei für etwas anderes. Für uns, auch wenn wir auf einer anderen Ebene uns bewegen, gilt aber dasselbe Grundprinzip. Nicht? Diese generelle Einfachheit, die ich jetzt mal angetippt habe, die ist für sogenannte Laien, für weltlich Genießenden nicht erforderlich, wird nicht danach gefragt oder eingefordert. Aber trotzdem ist das Grundprinzip, dass man das Leben einfacher gestaltet und nicht komplizierter gestaltet, eines, dem man sich auch näher annehmen sollte. Wenn es uns gelingt, weniger Ansprüche zu haben, mit weniger auszukommen, mit weniger zufrieden zu sein, nicht, dann kann unser Leben auch mehr Potenziale freimachen für das, was wir eigentlich vorhaben. Wir haben mehr Kapazität für die Dhamma-Praxis. Üblicherweise kümmerst du dich um Besitz, um Status, um Lob, um Anerkennung und hast keine Zeit, um das Eigentliche voranzutreiben, die eigene innere Transformation. Eine andere Schattierung derselben Sache ist, wie dieses Leben sozusagen organisatorisch angepackt ist. Ich hatte eben gesagt, dass die Mönche ein sehr einfaches Leben führen, aber trotzdem zugleich ein diszipliniertes Leben. Nicht einfach so, dass sie sagen, oh ja, jetzt ist es hell, dann stehen wir auf und jetzt ist es dunkel, gehen wir ins Bett. Ja, was machen wir jetzt? Was könnte man mal machen? Sondern ihr Leben ist strukturiert. Sie haben einen bestimmten Rhythmus in ihrem Leben. Es wabert nicht so, wie die inneren Impulse das wollen. Das, was das Leben an Aufgaben heranträgt, das machen sie. Sie kümmern sich kontinuierlich, sind verantwortlich, sind umsichtig mit dem, was sie tun. Sie machen etwas anderes, aber strukturiert. Ich will das nur noch mal betonen, weil gerade dieser Teil der Lebensgestaltung oft überschätzt, nein, muss sagen, unterschätzt wird und von vielen sozusagen ganz an den Rand gedrängt wird. Ja. Gerade Menschen, die, sagen wir mal, psychische Probleme haben oder die sich in ihrem Leben überfordert fühlen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, die kommen oft auf die Idee, ach, weißt du was, ich lasse das einfach beiseite und kümmere mich um meine Meditation. Die wird's dann sozusagen richten, ja. Mittlerweile gibt es ja da auch einen Fachausdruck dafür, Spiritual Bypassing. Ja? Also alle Lebensprobleme umschifft man über den Weg der Spiritualität. Funktioniert natürlich nicht. Ja? Es ist nicht tauglich, diese Einstellung, um das Leben zu meistern. Es ist auch überhaupt nicht tauglich, um diesen geistigen Weg zu gehen. Und das macht ein Grund sein, warum der Buddha immer wieder in seinen Beispielen rekurriert auf Handwerker, ihre Tätigkeiten und ihre Fähigkeiten. Warum? Ein Handwerker, der einen Beruf lernt und ausübt, trainiert damit eine ganze Reihe von Qualitäten, die er oder sie auch später für die spirituelle Praxis braucht. Ausdauer, Einsatz, Sorgfalt, nicht auch mal mit Schwierigkeiten umgehen können, auch mal experimentieren, was ausprobieren und so weiter und so fort. Und wer das im Beruf hat, wer das lernt und dann so einen spirituellen Weg einschlägt, der kommt mit ganz anderen Dingen zurecht und zurande, als, jetzt sagen wir ein bisschen polemisch, der Abiturient, der noch nichts vom Leben kennengelernt hat, der sozusagen sagt, so, jetzt gehe ich mal meinen Weg zum Nirvana hin, so ungefähr. Das streichen wir, das war polemisch jetzt. Aber ihr habt gemerkt, in welche Richtung das geht. Ich habe angefangen, über Samadhi zu reden und ihr merkt, wir sind nicht bei Samadhi und doch sind wir bei Samadhi, weil wenn die Basis der Pyramide nicht da ist, kann auch die Spitze der Pyramide nicht oben aufgesetzt. Gut, gut, Anuruddha. Ja, jetzt kommen wir zu Punkt, wo unsere Lehrrede hinsteuert. Ja. Gut, gut, Anuruddha. Aber während ihr so umsichtig, eifrig und entschlossen weilt, habt ihr irgendeinen übermenschlichen Zustand erreicht, Klarheit des Wissens und der Schau, die der Edlen würdig ist, ein angenehmes Verweilen. Also, in diesen etwas gedrechselten Worten geht es jetzt zum Kernpunkt um die mentale Verfassung der Leute. Ja? Und die Frage ist, habt ihr irgendwas erreicht, von dem man sagen kann, das ist jetzt im Rahmen der menschlichen allgemeinen Erlebensweise etwas Spezielles, was darüber hinausgeht. Etwas, was den üblichen menschlichen Erfahrungshorizont übersteigt. In gewissem Sinn ist es schon etwas Bemerkenswertes, dass der Dhamma von sich aus und der Buddha immer wieder zeigt oder diese Öffnung machen will und nicht das Jenseitige, das Transzendente irgendwo abschiebt und sagt, das ist nichts für euch, das hat nichts mit euch zu tun, das kommt nach dem Tod oder so, sondern immer wieder darauf hinweist, menschliches Erleben hat das Potenzial, sich sozusagen selbst zu transformieren. Jeder Mensch hat das Potenzial, das Übermenschliche, das Transzendente, das Jenseitige, nennen wir das Göttliche oder wie, selbst zu erleben, also in diese Dimensionen hineinzuwachsen und sie auch zu verstehen. Also unmittelbares Erleben kann ein ganz anderes sein, wenn man Mensch ist und den Weg geht und kapieren, was es damit auf sich hat, auch das ist möglich. Was wichtig ist dabei, das geht einem vielleicht verloren, wenn man nicht genau aufpasst. Er fragt im Kern, habt ihr auch Erfahrungen, die den Edlen lieb und wichtig sind? Das heißt nicht nur irgendwelche paranormalen Erfahrungen, irgendwelche Geistesblitze oder absonderliche Erlebnisse, sondern es geht um die entscheidenden Erlebnisse. Das sind einmal die vier Jhanas. Aber noch mehr geht es um die vier Grade des Erwachens, also vom Stromeintritt aufwärts. Darum geht es. Habt ihr im Grunde so etwas? Entwickelt ihr euch in diese Richtung? Und in einem Nebensatz, nicht ganz unwichtig, habt ihr diese Ebenen des Erlebens schon gehabt, die auch etwas mit Wohlempfinden zu tun haben? Ja, seid ihr in Bereiche hineingewachsen, wo ihr sagt, wir haben auch übermenschliches Wohl schon erfahren? Antwort. Ehrwürdiger Herr, während wir hier umsichtig, eifrig und entschlossen weilen, nehmen wir sowohl Licht als auch Schauung von Formen wahr. Kurz danach verschwinden das Licht und die Schauung der Formen, aber wir haben jenes Merkmal nicht durchschaut. So, jetzt ist das Problem auf den Tisch. Wir erfahren etwas von der meditativen Praxis der drei. Sie sagen, welchen Stand sie im Moment haben. Diese drei, ich will sie nochmal nennen, Anuruddha, Nandia, sind beides Cousins des Buddha, und Kimbila, die drei. Die tauchen in den Lehrreden öfter auf, aber da sind sie immer schon oder meistens schon Erwachte, also Heilgeheilte. Und hier sind sie noch im Training, wenn man so will, und sagen, ja, wir meditieren. Und wenn wir meditieren, dann taucht ein seltsames Phänomen auf. Wir sehen Lichterscheinungen und ja auch sichtbare Formen, aber dummerweise ist gleich wieder weg. Wir können das nicht wirklich halten. So. Für unsere Pali-Spezialisten, was da Lichterscheinung heißt, ist Upasa. Das ist so ein Licht, Glanz, Schimmer. Also in diese Richtung geht es. Und diese Erscheinungen sind da, aber sie bleiben nicht. Und in unserer Übersetzung hieß es, wir haben jenes Merkmal nicht verstanden. Da kommt auch ein Pali-Wort vor, das häufig sehr umstritten diskutiert wird, Nimitta. So. Nimitta heißt wörtlich zunächst Zeichen, Bild. Ja. Zeichen, Kennzeichen für etwas, woran man etwas erkennt und wiedererkennt. Also ich erkenne Onkel Otto, weil er so eine große Nase hat. Das wäre ein Zeichen. In der Meditation ist Zeichen etwas anderes. Es ist der Hinweis, Achtung, ihr seid entweder eingetreten in einen Bewusstseinszustand, der etwas anderes, etwas Besonderes ist, oder ihr steht an der Schwelle dazu, einen neuen, anderen Bewusstseinszustand zu erreichen. Das ist Nimitta. Spätere Traditionen, heute gängige Traditionen, haben das umgedeutet und verwenden den Begriff anders. Sie nehmen Nimitta für dieses Zeichen, dieses Lichtzeichen, diese Lichterscheinung und machen es zum eigentlichen Meditationsobjekt. Das nur am Rande für die, die sich da ein bisschen auskennen, interessieren. Und Ajahn Mettiko hat übersetzt, aber wir nehmen jenes Nimitta-Merkmal nicht wahr. Oder wir verstehen das nicht, wir durchschauen das nicht. Ich habe eine andere Übersetzung gewählt, aber wir verstehen den Grund dafür nicht. Nimitta heißt auch schlicht und einfach Grund. Klammeranmerkung. Bhikkhu Bodhi übersetzt es auch so. Also es ist nicht jetzt so meine Erfindung jetzt, sondern es ist auch wirklich die Möglichkeit, es so zu übersetzen. Und ich halte diese Übersetzung auch von der Logik des Gespräches für sinnvoll. Die nehmen diese Lichtwahrnehmungen wahr, sie verschwinden wieder. Was erscheint da im Geist? Die Frage, warum ist es so? Was ist der Grund? Was der Buddha macht, er antwortet natürlich auf die Frage mit einem autobiografischen Bericht. Er sagt, wie es bei ihm selbst war. Denn der Buddha war ja nicht immer ein Buddha, sondern er war ja lange Jahre auch ein Bodhisattva, der auf die Buddhaschaft zugegangen ist. Und er sagt jetzt, Leute, mir ging es genauso. Ich habe irgendwann in meinem Training von Samadhi, von Sammlung, diese Erscheinung gehabt. Und wups, waren sie wieder weg. Da wollte ich natürlich auch wissen, was der Grund dafür. Bin dem nachgegangen und habe gemerkt, dass es spezifische Störfaktoren gibt, die das Ganze immer wieder zunichte machen oder verhindern, dass man auf diesen Weg vorankommt. Zitat: Zweifel erschien in mir und wegen des Zweifels sank meine Konzentration. Mein Samadhi ließ nach. Als meine Konzentration dahin sank, verschwanden das Licht und die Schauung der Form. Man sagte sich noch dazu, ich werde mich so verhalten, dass Zweifel in mir nicht wieder erscheint. Logisch, wenn Zweifel eine Ursache ist, was es mit Säuren geht, muss man den loswerden. Also jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir bei der Frage, was ermöglicht, Herzensfrieden, habe ich am Anfang gefragt, und was verhindert Herzensfrieden? Das Erste, was hier gesagt wird, wenn in dir Zweifel sind, ist das nicht möglich. Und danach kommt noch eine ganze Latte von anderen Störfaktoren, die dieselbe negative Rolle haben. Unaufmerksamkeit, Trägheit und Mattheit, Furcht, freudige Erregung, Tadelnswertes, Übermaß an Energie, Mangel an Energie, Sehnsucht, Vielfaltswahrnehmung, Übermaß an Meditation über Form. Wenn man das so liest, denkt man, was mache ich jetzt damit? Das sind jetzt 11 Begriffe. Was mache ich mit dieser seltsamen Sammlung von geistigen Störenfrieden? Man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass das was Tolles ist, aber man kann nicht so recht mit umgehen, was das eigentlich ist. Ich will deshalb nochmal erinnern an den Titel unserer Lehre. Upakilesa Sutta. Ja, die Lehrrede von den Herzenstrübungen, von den Geistestrübungen. Und wie erscheinen diese Trübungen, diese Beschmutzungen unserer Psyche? Sie erscheinen als eine der 5 Hemmungen. Da machen sie uns nämlich das Leben schwer. Und wenn man diese 11 Elemente, die ich eben genannt habe, unter diesem System betrachtet, der 5 Hemmungen, merkt man, dass es im Grunde nur eine Art und Weise, eine spezifische Form ist, wie diese Hemmungen sich in der konkreten Situation zeigen. Wenn man mal einen Vergleich will, wir haben etwa das Gleichnis vom Kleid, eine Lehrrede, das Gleichnis vom Kleid, wo der Buddha auch über Herzenstrübungen spricht. Da tauchen ganz andere auf. Zum Beispiel Herrschsucht, Rechthaberei, Machtstreben und andere, die sich zum großen Teil auf die sozialen Beziehungen richten und die sozialen Beziehungen kaputt machen. Die werden hier konkret nicht mehr genannt. Warum nicht? Weil bei den dreien das gar kein Thema mehr ist. Die haben damit nichts mehr zu tun. Und vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Vortrag, wo es um die Sterbestunde und den Sterbeprozess ging. Da waren es auch die fünf Hemmungen, die sich wiederum auf ihre Weise in dieser Situation gezeigt haben und da das Leben bzw. das Sterben schwer gemacht haben. Und aus dieser Perspektive sieht man jetzt, was diese 11 Upakilesa für eine Rolle spielen. Sie sind nichts anderes als Auffächerung der fünf, die aber gerade bei dem Thema Herzensfrieden, Sammlung, innere Transformation als Störenfriede auftauchen. Dann kann man das sozusagen auch einschätzen, was es damit auf sich hat. Das macht es im Einzelnen noch nicht einfach, das zu verstehen, weil auch von der Sprache her, von der Übersetzung her, das nicht immer eindeutig ist. Also was ich jetzt vortrage, ist deshalb kein Gesetz fürs Gesetzblatt, sondern das sind eher sozusagen Gedanken, Überlegungen, auch nicht auf meinen Mist gewachsen, aber Überlegungen, die uns sozusagen helfen für den Fall, dass es für uns mal relevant wird, uns da besser zu sortieren. Fangen wir an mit dem Zweifel, den habe ich ein paar Mal genannt. Zweifel kann man über viele Dinge haben. Ist der Buddha wirklich ein Buddha? Taugt die Lehre heute noch was? Ist Sangha heute noch tauglich? Vor allen Dingen, bin ich in der Lage, diesen Weg zu gehen? Sehr allgemeiner Zweifel. Hier konkret, da taucht Licht auf. Man fragt sich als Ahnungsloser, ja, ist das jetzt eine Fehlfunktion meines Hirns vielleicht? Mache ich da was Falsches, wenn ich dem nachgehe? Werde ich verrückt, wenn das morgen nochmal auftaucht? Wenn dieser Zweifel da ist, wird man in diesem Entwicklungsprozess nicht vorankommen. Unaufmerksamkeit, die generelle Schwäche der Psyche, wenn die geistige Aktivität, die auf etwas gerichtet ist, nicht stabil genug ist. Ja? Also dann wird die Meditation versanden, das Meditationsobjekt wird aus dem Bewusstsein verschwinden, man findet sich sehr schnell irgendwelchen Fantasien und Tagträumereien. Nicht genug Klarheit an dem Punkt. Trägheit und Mattheit, das ist eine der fünf Hemmungen, die genau so heißt, wo sie beschreibt einen geistigen, einen seelischen Zustand, wo der Energielevel einfach zu gering ist. Ja? Man hat nicht genug Kraft, geistige und physische Kraft, die Meditation fortzusetzen, die Meditation versandet, das Meditationsobjekt verschwimmt, auf Deutsch gesagt, das Licht verschwindet. Ja. Furcht, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Was passiert denn in der Meditation? Wenn man ein bisschen weiterkommt, kommt man in Erlebensbereiche hinein, wo unser Alltagserleben verschwindet, wo die Welt der fünf Sinne nicht mehr da ist, wo Erlebensformen auftauchen, die uns nicht vertraut sind. Und da kann schon ein Schreck aufkommen. Was ist denn jetzt los? Insbesondere, wenn man das Gefühl hat, ich kann diesen Prozess nicht mehr steuern. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass sogar mein Ich verloren geht, an dem ich so sehr hänge. Das löst sich ja irgendwie auf. Hoppla, was passiert denn da? Ja. Und das mag eine sehr heftige Hemmung sein, weil der Buddha dafür auch ein Gleichnis gibt. Er sagt, das kann sein, wie wenn Mörder von zwei Seiten auf dem Weg auf dich zukommen. Kann man sich vorstellen, wie man sich da empfindet, wenn man spazieren geht und plötzlich kommen zwei Rabauken auf mich zu mit dem Messer in der Hand. So ähnlich kann das sein, wenn plötzlich Erlebensdinge auftauchen, die man nicht kennt, die man nicht mehr im Griff hat. Das Gegenteil gibt es auch, natürlich. Meditation ist ja oft verbunden mit besonderen Erwartungen. Ja, ich meditiere, weil ich mal was wirklich Tolles erleben will, so eine Art Das ist geistiges Feuerwerk, da muss was passieren, da muss echt mal was los sein. Ja? So, und stellt euch vor, jetzt kommt so eine Lichterschein. Was sagt der Geist? Yippie, jetzt gehöre ich dazu. Jawohl, ja, ich bin einer von denen. Ja, ich bin schon erwacht so ungefähr. Ja, Leute, da ist es doch. Ja, bevor der Gedanke halbwegs gedacht ist, ist das Licht weg. Logisch, weil diese Sammlung ist ja die Ursache für diese neuartige Erscheinung und nicht der Wille, ich will es haben. Ja. Auch hier hat der Buddha ein Gleichnis. Er sagt, da ist jemand auf Schatzsuche. Ah, was? Und statt einen Schatz zu finden, findet er fünf. Kann man doch vorstellen, dass da der Geist ins Jubeln kommt und damit alles kaputt macht. Das nächste ist ein bisschen schwierig, da weiß keiner so recht Bescheid, was das eigentlich heißen soll und bedeuten soll. Es wird Tadelnswertes genannt in unserer Übersetzung. Das deutet immer auf etwas Gröberes hin. Ja? Ob das vielleicht einfach nur eine Erinnerung ist an etwas banal Alltägliches, ob das vielleicht sogar eine Erinnerung ist an sexuelle Affinitäten, Erfahrungen, ob das eine körperliche Störung ist, ob das irgendwas ist, was einfach den ganzen Laden durcheinander macht. Übermaß an Energie, wir sind schon bei der Nummer 7. Das ist eine spezielle Art von Unruhe. Vielleicht kennt ihr das auch, nicht nur von der Meditation, sondern von anderen Dingen, wenn man Dinge erzwingen will. Ja? Wenn man nicht darauf achtet, dass die Dinge ihren Lauf nehmen müssen, dass man Geduld braucht, sondern ich will das jetzt erreichen. Ich mache jetzt ein Wochenendseminar und da will ich aber wirklich das vierte Jhana oder wenigstens das erste oder wenigstens den Stromantritt. Sonst wäre es doof. Ja? Klar, wenn man das will, verkrampft man selbst und schließt mit dieser Hemmung jede innere Entwicklung aus. Schönes Gleichnis. Ihr habt eine kleine Wachtel in der Hand oder wir würden vielleicht sagen ein Küken. Wenn man das zu fest drückt, ja, dann erstickt's. Ja, dann ist es einfach tot, so wie die Meditation, so wie diese Erfahrung tot gemacht wird, wenn man sie zu sehr will. Das Gegenteil ist logischerweise Mangel an Energie. Das ist auch eine spezielle Variante von geistiger Mattheit. Das ist dann der Fall vielleicht, wenn man sagt, ach, Meditation ist doch heute ganz schön, fühle mich so ganz wohl, naja, bleibe ich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, bleibe ich mal so, ist doch nett hier. Ja? Dass man darüber hinaus vergisst, dass das auch immer noch ein Stück Tätigkeit ist, wo der Geist immer noch ein bisschen Energie aufbringen will, ja. Man döst so ein bisschen noch, wenn es sehr angenehm ist. Oder man langweilt sich ja ein bisschen. Heute gar nicht so. So. Gleichnis dafür. Wieder die Wachtel. Aber jetzt das Gegenteil. Vorher hat man sie zu fest gedrückt. Ist tot. Jetzt lässt man die Hand zu locker. Wachtel, Küken rennt davon. Das heißt, das Meditationsobjekt wird nicht gehalten. Man denkt an Urlaub, an weiß was. Sehnsucht geht in eine ähnliche Richtung, eine Art von besonderem Wollen, nicht? Wenn man so sehr fixiert ist. Wann geht's denn mit meiner Meditation endlich voran? Ich übe das jetzt schon 14 Tage und komme nicht voran. Und manche sagen ja 3 Jahre oder wann denn endlich? Ja? Verhindert das Ganze. Ja? Wachstum ist etwas, was aus innerer Gesetzmäßigkeit heraus folgt, was man unterstützen kann, was man aber nicht forcieren kann. Vielfaltwahrnehmung, auch eine Variante. Ihr merkt, hier geht der Buddha manchmal wirklich an die Details, weil es für diese Aufgabe der drei Mönche nicht nur darum geht, die groben Hemmungen zu identifizieren. Für sie geht es darum, den Geist auch so wach zu machen, so in die Beobachtung zu bringen, dass sie auch feinere, subtilere Dinge mitkriegen. Das ist ja das, was später auf der Tagesordnung steht, aber auch bearbeitet werden muss. Vielfaltwahrnehmung mag sein, wenn so ein Licht jetzt auftaucht, dass man sich nicht mit dem Wesen dieser Erscheinung beschäftigt, sondern jetzt guckt, wie sieht der linke Rand aus? Ist der linke Rand dieser Lichterscheinung genauso wie der rechte? Und bewegt sich das? Und wie breit ist das? Und wie lang und hoch mag das wohl sein? Also diese geistige Überbefrachtung dieser Bemühungen zur inneren Sammlung wird hier zum Hindernis. Und das letzte, Übermaß an Meditation über Formen, ist auch eine Variante, dass man vielleicht von den Lichterscheinungen oder von den Bildern, die da erscheinen, dass man da fixiert ist, dass man sie nicht mehr loslässt, dass man ganz auf sie abfährt und nicht merkt oder nicht erinnert, dass das ja auch nur Anzeichen dafür sind, dass der Geist eine gewisse innere Beruhigung bekommt. Das war erstmal, wenn ihr so wollt, eine kurze psychologische Vorlesung des Buddha, der sich damit beschäftigt, welche Hindernisse können den Fortschritt in der Meditation und der Sammlung beenden oder wenigstens schwer machen. Und jetzt kommen wir dem Ende zu. Jetzt sagt der Buddha, wie das weitergegangen ist, nachdem er diese Analyse bei sich selbst gemacht hat. Anuruddha, als ich wusste, dass Zweifel eine Geistestrübung ist, überwand ich die Geistestrübung des Zweifels. Klingt wieder vielleicht ein bisschen banal, aber der Buddha sagt nichts Banales. Ja? Man denkt, es ist doch logisch, wenn ich etwas als Hindernis erkenne, dass ich es dann weghaben will. Das weiß ein kleines Kind. Das Dumme ist nur, dass die Hindernisse eben oft gar nicht als Hindernisse und Hemmungen identifiziert werden. Und das schon bei den Allergröbsten. Für viele Menschen ist ja der Sinnesgenuss, um das, den Prototyp zu nennen, den der Buddha immer am Anfang nennt, geradezu wichtiger Teil oder Bestandteil oder Ziel des Lebens. Ich sage nur nicht, mein sinnliches Verlangen ist ein Hindernis. Das ist doch das, was ich will. Ich will meine Wünsche erfüllt haben. Das ist alles. Und dasselbe gilt für Ärger, Aggression. Ja, man muss doch auch mal sagen, was Sache ist. Man kann doch nicht alles in sich hineinschlucken. Ich täusche doch den anderen, wenn ich ihm nicht klar mache, dass ich jetzt richtig zornig bin, so. Zorn ist doch auch etwas, was man braucht, um im Leben durchzukommen. Man kann sich sogar auf den lieben Gott berufen, der sogar einen heiligen Zorn hat. Okay, dann, was der liebe Gott macht, das kann ich auch. So, also das ist die Schwierigkeit, die Hemmungen erstmal als Hemmungen, als Störfaktoren zu begreifen. Und wenn man das tut, dann ist die logische Folgerung, okay, jetzt gehe ich sie an. Wenn sie mir schaden und nicht nützen, dann muss ich sie entsprechend los sein. Also diese Einsicht in die Schädlichkeit war der Beginn der inneren Reinigung und war sozusagen auch die Voraussetzung, dass diese Reinigung überhaupt stattfinden konnte. Und jetzt passieren noch zwei Dinge, dann haben wir den Bogen sozusagen abgeschlossen. Zwei Phasen in der Entwicklung, der geistigen Entwicklung des Buddha folgen. Einmal merkt er, dass er im weiteren Umgang mit diesen Dingen natürlich sein Verständnis immer mehr vertieft und die Virtuosität im Umgang mit den Phänomenen auch hebt. Das ist irgendwie logisch. Er merkt einmal, dass die Fokussierung auf etwas wichtig ist dafür, was man sieht. Ja? Wenn er sich auf die Formen, die sichtbaren Formen fokussiert hat, da war die Lichterscheinung sozusagen weg oder sekundär, und umgekehrt, wenn er auf das Licht geachtet hat, waren die Formen nicht mehr da. Also je nachdem, wohin ich die Aufmerksamkeit richte, diese Dinge tauchen auf oder verschwinden. Und das Zweite, was ihm aufgefallen ist, dass je nach Intensität der Sammlung es auch eine unterschiedliche Weite der Erfahrung gegeben hat. Wenn er sehr schwach nur fokussiert ist, war die Lichterscheinung schwach und begrenzt. Wenn die Sammlung weit war, wenn er sehr vertieft war, wurden auch die Erscheinungen, die da auftauchen, entsprechend weit, unermesslich sogar. Und was jetzt bleibt, ist der Endspurt, weil jetzt der Buddha in seiner inneren Entwicklung angekommen ist an dem Punkt, wo es um die Jhanas geht, also um die tiefen Formen der geistigen Sammlung, die sich in diesen vier Stadien manifestieren. Das ist ein Thema für sich, mehr als Abendfüllung, deshalb nur sozusagen der Hinweis, dass der Buddha hier eine etwas außergewöhnliche Darlegung dieser vier Jhanas liefert. Er untersucht nämlich, nach welchen Kriterien die Vertiefung dieses Zustandes gemessen werden kann, und er nennt zwei. Einmal Denken, geistige Aktivität, und er sagt, dass im Zuge der sich vertiefenden Sammlung geistige Aktivität, Denken immer weniger wird, immer weniger wird, immer weniger wird und einmal aufhört. Das ist eine Messlatte, die er anlegt. Die andere Messlatte ist, dass er untersucht, wie mit fortschreitender Vertiefung sich die Qualität der Gefühle verändern. Das von dem relativ groben Piti, Jubel, Begeisterung, das den Übergang gibt zu dem stilleren Wohlgefühl, Sukha, Seligkeit oder wie man es nennen will, bis hin zum erhabenen Gleichmut, der das vierte Jhana dominiert. Also diese zwei Kriterien. Was übrig bleibt, ist der Schlussakkord bei jeder Entwicklung, die der Buddha selbst so durchlebt hat. Er zeigt am Ende, wie er von einem Bodhisattva nun zu einem Buddha geworden ist. Er zeigt, dass die höchste Form von Samadhi auch die höchsten Ergebnisse zeitigt, nämlich Befreiung und das Wissen, dass man, oder dass in dem Fall er befreit war. Als ich Konzentration, die von Gleichmut begleitet war, entfaltet hatte, entstanden in mir das Wissen und die Schauung, meine Befreiung ist unerschütterlich. Dies ist meine letzte Geburt. Jetzt gibt es kein erneutes Wiederwerden mehr. Und damit ist auch der weite Bogen unserer Lehrrede sozusagen umspannt oder vollendet. Die erzählerischen Momente und die gezielte pädagogische, psychologische Vorlesung, ja, die zeigen nichts anderes als in Umrissen die gesamte Dhamma-Praxis, die anfängt vom freundlichen Zusammenleben, geht über Herzensdeutung, innere Sammlung und endet in der höchsten Freiheit. Wollte man nur eine Lehrrede haben, das könnte eine sein, die einen an alles erinnert, wo alles drinsteht, um von A bis Z den eigenen Weg zu gehen. Aber zum Glück haben wir noch viel, viel mehr an Unterstützung von allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch weiter auf den Weg.